da habe ich mir gedacht, ja, irgendwie arg, weil das Gefühl, dieses Gefühl habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt. Dass ich auf was, was nicht perfekt ist, wo ich weiß, es ist auch gar nicht perfekt, aber ich habe es selber gemacht. Ich habe ein Ergebnis gehabt. Und auch wenn das Ergebnis sehr toll war und eh schon wie besprochen, ich war einfach stolz darauf, dass ich ein Ergebnis gehabt habe, was real war, was ich angreifen kann, was ich schmecken kann, was ich essen kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Constantly Changing, Constantly K. Heute mit einem anderen Intro, weil ich jemanden da habe, den ich eigentlich sehr, sehr bewundere für das, was er macht. Ich war am Wochenende in der Stadt am Samstag und habe mein glutenfreies Brot abgeholt, habe ein bisschen illegal backt, das darf ich nicht machen, aber für dieses Brot gehe ich aufs Ganze. Bin dann auch ein bisschen abgemahnt worden von der Polizei, habe da mein Auto umgestellt. Lange Rede, kurzer Sinn, am Weg zur Garage habe ich zwei Herren sich unterhalten hören, die haben gesagt, was ist auf dieses Josef? Und dann hat der andere zum anderen gesagt, ja, das ist das beste biologische Brot in Wern. Dann habe ich gewusst, oder beziehungsweise ich hab, für mich war es eine Bestätigung, ja, das ist wirklich so. Ich bin absolute Stammkundin und das seit ich in Wien bin und ein großer, großer, großer Fan der Brand und ich freue mich sehr, dass der Josef heute bei mir zu Gast ist in meinem Podcast-Studio. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, danke. Und ja, danke für die Einladung und danke für die nette Begrüßung. Freut mich sehr.
Ich gehe für dich aufs Ganze. Ich bin echt in zweiter Spurpakt mit Warnblinkanlage. An mir darfst du euch kein Beispiel nehmen, aber ich wollte kurz reingehen, aber kurz bei Josef funktioniert nicht, weil es sind immer Leute. Es ist immer was los, vor allem in der Führichgasse, meine Lieblingsfiliale. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen.
Immer, wir sind gut besucht, es gibt Stoßzeiten, glaube ich, und es gibt sicherlich auch Zeiten, wo es ein bisschen schneller geht, ja.
Aber das spricht ja nur für dich, vielleicht können wir ein bisschen erzählen. Zu dir als Person, ich weiß, dass du jetzt nicht unbedingt der Typ Mann bist, der rausgeht und sagt, servus, da bin ich, sondern sehr, sehr ausgewählt, mit wem du sprichst, mit wem du dich unterhältst. Man findet jetzt auch nicht zig Millionen Sachen über dich im Internet und sowas taugt mir immer, weil das spricht für mich, aus Außenstehender immer für eine gewisse Bodenständigkeit, für ein gewisses, ich weiß, woher ich komme und ich muss jetzt nicht mit jedem reden. Ist das so ein bisschen so eine Philosophie, die du erfährst, seit du da bist oder seit du das machst, was du machst?
Ich glaube, oft ist weniger mehr, um ehrlich zu sein. Und ja, dieses Marktschreierische ist nicht so ganz in meinem Sinn richtig.
Das ist eigentlich witzig, weil so wie du bist ja voll der offene Mensch und wir haben uns jetzt auch sofort, das hat sofort Klick gemacht zwischen uns zwei und haben gedacht, dass du schon da noch einer bist, der so da ist so, aber du wirkst dann sehr bedacht auch und das taugt mir, weil das streut eine Ruhe aus mir gegenüber, das holt mich aber, weil ich bin jetzt schon eine, die laut ist und mir taugt das. Ich
mag so, das ist das reife Alter.
Ja, gut, wie viel älter bist du? Ich glaube, du bist nicht 4 Jahre.
Nicht oder so wie noch 5 Jahre. Ich mach das gerne. Das ist Absicht.
Bist du narrisch? Nein, aber das tut gut. Und ich spüre das, dass du das Herz am rechten Fleck hast und einfach, ja, für was stehst. Und das sind deine Werte, die du bis zum heutigen Tag durchzogen hast und immer noch durchziehst. Ich glaube, 2009 hast du gegründet. Habe ich das richtig recherchiert?
Das ist absolut richtig, ja.
Was war deine Vision? Es gibt ja oft, und es hören auch immer viele Menschen zu, die gründen wollen oder halt irgendwie eine Leidenschaft haben. Ist dir das ein bisschen in die Wiege gelegt worden oder war das quereinsteigerisch? Ich frage, natürlich habe ich recherchiert, aber wie war das bei dir?
In die Wiege gelegt, keine Ahnung, in die Wiege gelegt, nein. Also die Eltern sind, der Papa war Eisenbahner, die Mama war Hausfrau, zwei Brüder, Eltern. Keiner unternehmerisch tätig, aber um das geht's gar nicht, sondern es ist, der Entschluss zur Selbstständigkeit war ein leidenschaftlicher, sehr naiver Entschluss. Ich möchte es so einmal formulieren.
Ja. Liebe ich jetzt schon den Satz.
Aber es, ja, zum Glück hat es bis heute funktioniert, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ich war einfach von was überzeugt. Ich war von der Idee überzeugt, ich war davon überzeugt, ehrliches Brot machen zu können und es auch verkaufen zu können. Und that's it, aber sehr, sehr naiv, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also heute, wenn ich heute so auf meine Anfänge zurückschaue, da war nicht viel klar, es hat ja keine Geschäftsrechnung oder alles. Also solche, man sieht Businessplan oder Zielgruppenanalyse, what? Das hat es alles nicht gegeben.
Das ist krass, dass du das sagst, weil ich spreche oft so, wenn ich Keynotes halten darf, und das liebe ich, gell, weil ich bin ja gern laut und will die Menschen einfach auch was mitgeben, dass sie sagen, okay, sie trauen sich, sie sind mutig. Und ich bin damals, wie ich ins Büro in Wien eingezogen bin, in das Büro, wo du jetzt sitzt, reinmarschiert und habe das gesehen. Und ich habe null Mitarbeiterinnen gehabt. Ich habe Constantly K gehabt, die Agentur noch nicht. Und habe zu meinem Mann gesagt, ich unterschreibe das. Ist mir egal. Und dann habe ich gesagt, aber es sind 180 Quadratmeter. Das ist eh bewusst, oder? Ich habe gesagt, ja, es wird schon so kommen. Und ich sage dann immer, begründet es dann immer mit diesem kindlichen Urvertrauen, was ich zum einen gehabt habe, mit dieser Vision, die ich gesehen habe, was ich machen wollte. Und und ich mag das, weil oft sagen dann die Leute so, aber naiv, das ist ein bisschen so, das klingt so ein bisschen dümmlich. Ich habe gesagt, nein, weil das ist immer, wie man Dinge sieht. Ich finde oft naiv, in etwas reinzugehen, so viel besser als wie Businessplan, Zerdenken und, oder? Du grinst, du schmunzelst.
Ich sehe es auch so, aber natürlich muss man sich teilweise auch der Realität stellen. Ne? Und das Realitätsstellen ist gerade in der Anfangsphase dann schon sehr, also ich glaube, dass viele Menschen, die leidenschaftlich und naiv sind, unter Anführungszeichen, sich dann vielleicht auch abhalten lassen, diese Schritte zu machen.
Warum hast du dich nicht abhalten lassen? Weil du hast ja beide Attribute gehabt. Du warst leidenschaftlich, du wolltest dieses ehrliche Brot machen und warst aber naiv auch und hast dich nicht abhalten lassen.
Warum? Ich habe mich nicht abhalten lassen, weil am Anfang ist in dieser Art und Weise ja außer den familiären Widerstand, also außer meine damalige Partnerin vielleicht nicht ganz so überzeugt war von der Idee. Also die hat schon gesagt, ja, kann funktionieren, aber ist schon sehr risikohaft das Ganze. Und meine Familie, also meine Eltern haben gesagt, um Gottes Willen, was willst du machen? So ein Blödsinn, jetzt lass das doch. Ja. Jetzt hast du so einen guten Job, mach das alles nicht. Aber ich habe keine externen Investoren oder dergleichen gebraucht. Ich habe am Anfang noch keine Bank gebraucht. Wo ich 2009 gestartet habe, habe ich einfach mal eine Bäckerei übernommen. Und alles Geld, was ich benötigt habe, habe ich einfach selber gehabt. Mhm. Ja, das heißt, das habe ich am Bankkonto gehabt oder halt ein paar Sachen halt veräußern müssen, unter Anführung. Also ja. Ja. Und somit habe ich mich nie jetzt einem Gremium widmen müssen. Du weißt, in welchen Stakeholders, Banken, die dann sagen, du, wo ist der Geschäftsplan, wo ist das? Und ich weiß, du, ich mache das, ich glaube dran. Dieser Nicht-Zuspruch oder der Widerspruch von enger familiärer Seite, der hat mich fast nur eher motiviert, um ehrlich zu sein, weil man dachte, was willst du mir eigentlich jetzt erzählen? Ich glaube, ich weiß schon, was ich rede. Ja. Und das meine ich, glaube, wenn es am Anfang vielleicht, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich gar nichts gehabt hätte zur Bank gegangen wäre und gesagt hätte, ich bin ein Startup, ich habe einfach nur eine Idee. Mhm. Weil die hätten dann sicher zu mir gesagt, du, wo ist die Geschäftsrechnung, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Und dann kommst du irgendwann ins Zahlen. Und dann ist der Berg einfach so riesig, dass du sagst, hey, scheiße, ich komme auf diesen Berg ja so wie noch so nie auf, weil ich das ja alles gar nicht kann. Ich habe ja nur eine Leidenschaft, ich kann ein Produkt, aber den Rest kann ich nicht. Ne? Mhm. Und den Rest kann ich bis heute ehrlich gesagt nicht. Und das will ich auch nicht kennen. Also ist das nicht in meiner Liste, du musst jetzt Controlling kennen oder du musst, muss ich gar nichts, einen Scheißdreck muss ich.
Das ist auch sehr erfrischend, weil meine Meinung war, ich habe einmal mit einem Gründer gesprochen, da habe ich gesagt, ja, wie machst du das alles? Da habe ich gesagt, Karin, ich habe einfach die besten Leute mit ins Boot geholt. Und ich glaube, da nickst du jetzt auch wieder zustimmend, weil Controlling, ich bin jedes Jahr durchgeflogen in Rechnungswesen zwischen 4 und 5, habe immer noch Zapf gehabt grundsätzlich, aber trotzdem darf ich jetzt zum Teil 3 GmbHs irgendwie, also da machen halt Buchhaltung machen, aber ich habe eine gute Steuerberaterin und ich habe mir das einfach selber so beigebracht, wie es halt für mich gut ist. Aber ich werde da kein Profi werden.
Musst du nicht, oder? Du musst ja nur schauen, dass dein Geschäftsmodell funktioniert, dass das halt einer kommt, dass du eine gute Stimmung hast, dass du einen Kunden hast. Ja. Und der Rest, der was dann oft, das wollte ich sagen, der von irgendwelchen Stakeholdern oder Banken eingekriegt wird, da muss ich wirklich sagen, das ist ja fast schon demotivierend, ne? Um das noch positiv zu formulieren. Ne?
Voll. Jetzt hast du 2009, du hast, glaube ich, Lebensmitteltechnik studiert, gell?
Oder? Ich habe Paul Abrunn gemacht, also HTL in Hollabrunn für Lebensmitteltechnologie und Fleißwirtschaft hat das geheißen.
Wahnsinn. Was lernt man da? Ich frage blöd, aber sowas
habe ich
noch nie untergekommen. Du.
Eine tolle Schule, muss ich ehrlich gestehen. Komplett gemischt, also das Publikum, alle Bundesländer aus Österreich vertreten, was auch cool war. Sehr viele Fleisch natürlich, also es ist ein Fleischganger, Fleischindustrie. Und Du lernst ja nicht nur, wie du Fleisch verarbeitest, sondern du lernst über Lebensmittel. Wie funktionieren Lebensmittel? Wie werden sie hergestellt? Was sind die Prozesse? Natürlich auch Controlling und bla bla bla.
Ja, es gehört dazu, hilft
das? Das gehört immer irgendwie dazu. Sehr, sehr viel Mikrobiologie. Wirklich, das war eigentlich einer der Themenschwerpunkte und natürlich auch die Möglichkeit zur Ausbildung eines handwerklichen Berufes. Also sprich Fleischhauer, Fleischermeister. Genau, das habe ich gelernt. Oder ja.
Woher kam dann diese Faszination, dass du sagst, okay, weil jetzt Fleisch und Bäckerei, also Fleischhauer und Bäcker ist jetzt nicht unbedingt dasselbe. Da kriegst du eine geile Leberkassemi und dann muss ich seiner Bruder nicht da. Aber woher kam das? Oder wann? Hat es einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gesagt hast, okay, auf einmal hast du gedacht, hey, ich will einfach was Ehrliches machen? Oder woher kam das?
Da muss ich ein bisschen weiter hupfen. Also ich habe nach der Ausbildung, das heißt nach der HTL, angefangen in Wien beim Magistrat, bei der MA59, beim Marktamt, also die Lebensmittelaufsichtsbehörde. Da war meine Familie dann schon ganz stolz drauf, die Mama und der Papa, weil das natürlich ein sehr sicherer Job war, nicht mehr pragmatisiert, aber Vertragsbediensteter, so hat das geheißen. Und der Job war für mich einfach in keinster Weise ausfüllend. Ja, also war mörderzart, war mordeprimierend. Also wirklich ein Wahnsinn, um ehrlich zu sein. Das hat es eigentlich psychisch nicht. Also ich habe es nicht psychisch ausgehalten, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich halt einfach sehr jung Haus gebaut. Genau, habe Kohle gebraucht und habe geschaut, okay, wo gibt's einfach gute Jobs und wo kriegst du, ganz ehrlich gesagt, am meisten Zeit. Ja, und somit bin ich in die Lebensmittelindustrie, also in die Parkindustrie und habe dort bei einer großen Firma gestartet im QM-Bereich, Qualitätsmanagement. Da war gerade so ein Hype, also du hast Qualitätsmanager braucht, jeder hat Qualitätsmanager braucht, HACCP, IFS, BSC, bla bla bla. Da ist es angegangen und natürlich natürlich hast du auch dementsprechend, ich habe ein sehr gutes Know-how mitgebracht, halt einerseits aufgrund der Ausbildung und andererseits natürlich
die Erfahrung, oder?
Natürlich 2 Jahre im Magistrat sind schon sehr hilfreich. Ne? Also sind einfach sehr hilfreich. Ja? Mhm. Und bin so halt ins Backen gekommen. Ich habe mit Backen vorher eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Überhaupt nichts. Ich habe kein einziges Brot oder irgendwas in meinem Leben vorher gemacht. Mhm. Ja, und habe dann einfach in der Industrie, Backwarenindustrie angefangen. Und so ist das Ganze passiert. Und da kommen jetzt auch 1000 Zwischenstationen, lassen wir alle weg, weil die Frage war, wann ich es gespielt habe. Und wir haben dann, ich habe dort ein bisschen eine Karriere gemacht dann in dem Betrieb und habe dann auch also stark in der Produktentwicklung arbeiten dürfen oder die verantworten dürfen. Und irgendwann haben wir für einen Großkunden, für ein Großprojekt ein Muster gemacht, also unterschiedliche Backwarenmuster. Und die damaligen Bäcker waren jetzt nicht so motiviert, um ehrlich zu sein. Die haben eher die Maschine geliebt und irgendwann habe ich halt dann so ein Brot selber versucht, außer zum kriegen und zu backen, wirklich. Dann ist rausgekommen, was war Fladen. Also wirklich, das dünn. War wirklich dünn. Es war riesig. Es war wirklich dünn. Es war eher ein Schüttelbrot als ein richtiges, ein echtes Brot. Aber ich weiß noch den Moment, wo ich das halt so aus dem Ofen gezogen habe oder vom Bandl runtergenommen habe und ich war so stolz drauf. Und am Abend haben wir dann Freunde besucht und ich habe das als Brot mitgebracht. Das war ja es war ja wirklich kein Kunstwerk.
Also aber war es gut?
Nein.
Auch nicht?
Nein, es war weder schön noch gut, aber ich war trotzdem stolz drauf.
Cool. Und da hast du so gespielt noch gefangen, so ein bisschen?
Da habe ich mir gedacht, ja, irgendwie arg, weil das Gefühl, dieses Gefühl habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt. Dass ich auf was nicht perfekt ist, wo ich weiß, es ist auch gar nicht perfekt, aber ich habe es selber gemacht. Ich habe ein Ergebnis gehabt. Und auch wenn das Ergebnis sehr toll war und eh schon wie besprochen, ich war einfach stolz darauf, dass ich ein Ergebnis gehabt habe, was real war, was ich angreifen kann, was ich schmecken kann, was ich essen kann. Wo wir halt auf Besuch waren, der Sohn, der Anton, glaube ich, der war gerade einmal so irgendwie 11 Jahre alt, der war voll geil drauf. Der hat gesagt, schau, wie groß das Brot und wie geil, wie Wahnsinn. Ja, und da habe ich mit der Org irgendwie, kannst du über so viel mehr reden und das gibt, also mich hat das wirklich sehr, wirklich berührt, um ehrlich zu sein. Ja.
Das ist eigentlich arg, weil wenn man denkt, so, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit und keiner reflektiert mehr und keiner spürt sie. Und mir taugt es dann, wenn man solche Geschichten hört, weil mir das zeigt, dass man schon noch spüren kann, auch wenn das ein paar Jahre her ist und mit Social Media und alles ist so schnell, finde ich, verlernt man das so ein bisschen. Umso wichtiger ist, dass du jetzt da sitzt und genau sowas ansprichst, weil ich glaube, dass diese Spürmomente schon noch gibt im Jahr 2025, aber wir hören nicht mehr so drauf. Es geht so verloren.
Durchaus möglich, ja.
Na, fix,
Die
ja.
Geräusche sind sehr laut geworden neben uns und vielleicht hört man ja ein bisschen mehr von uns
Hören.
hören,
Ja,
hineinhören.
voll. Weil immer, was dann entstanden ist, ist ja jetzt, wenn man sich zurückversetzt ins Jahr 2009, alles andere als ausmalbar, dass dann sowas entsteht. Wie waren denn die Anfänge? Du hast dann diese Bäckerei übernommen oder beziehungsweise du hast dann dieses Brot gebacken. Du warst dann im Abendessen, das Brot war nie zu der Renner, aber du hast es gespürt.
Genau, also da ist das erste Mal so die Idee aufgekommen, wo ich mir gedacht habe, vielleicht geht das irgendwie anders auch, vielleicht kannst du das Ganze komplett anders machen und so weiter und so fort. Ja, und für mich war aber immer klar, das ist also wirklich, ist auch manifestiert in diesem ersten Schreiben gewesen für die Banken zur Vorlage, Konzeptpräsentation, das war dann 2010, wo ich hineingeschrieben habe, ich möchte Brot machen, was du nicht mit der Maschine kopieren kannst. Das heißt ausschließlich durch Handarbeit. Ja, und aber das war schon ein Prozess über 2 Jahre, sicherlich, oder länger sogar, wo ich mich auseinandergesetzt habe über mit dem Gedanken, was könnte der Kunde suchen, wie macht man sowas, wie funktioniert sowas und so weiter und so fort, bevor ich überhaupt an Selbstständigkeit gedacht habe. Also da waren schon wirklich Kilometer davor.
Aber das war 2009 ist die Idee entstanden, aber
Na,
das war,
2009 habe ich mich selbstständig gemacht.
da war es dann, also das heißt, wir sprechen von 2007
Sicherlich.
oder halt nur weiter vorne.
Ganz genau, ganz
Okay,
klar, ganz klar.
okay.
Ja.
Hast du nebenbei immer nur deinen normalen Job gehabt?
Ja, ich habe ganz
Und
normal
das hast du
gearbeitet.
einfach parallel, hast für dich Research betrieben,
Ga
wo du
ganz genau, ich
sagst,
habe immer weiter nachgedacht, halt mal dorthin gefahren, das angeschaut, über das nachgedacht. Ich habe ja selber auch Brot gekauft. Ich meine, ich war ja auf die Wiener Märkte sehr viel unterwegs, weil es mir einfach richtig getaugt hat früher. Also jetzt eher nicht Geschäfte gehen, sondern auf die Märkte, so Karmelitermarkt und Naschmarkt, das ist da zum Beispiel halt richtig abgegangen, das war richtig cool. Ja, und habe natürlich schon viel Gedanken, aber auch international Gedanken gemacht, okay, was funktioniert, was sind eigentlich Konzepte, die es bei uns gar nicht gibt. Teilweise habe ich auch angefangen, natürlich Franchise, wirklich. Irgendwann bin ich in New York gesessen bei einer großen Firma und habe Franchise angefragt,
Na Wahnsinn.
ja. Habe dann die Einladung gekriegt zum Gespräch, bin nach New York, das war im Jänner, das weiß ich nur, da war es richtig sackhalt. Und die haben dann so gesagt, 1,7 Millionen Dollar für das Franchise für Wien. Ne? Und ich habe mir
Also,
gedacht, Alter,
danke, ciao.
was wollte ich? 1,7, aber wie soll denn das? Ja. Aber so habe ich mir irgendwie weitergehandelt, ja.
Ist das was, was du empfehlen würdest? Weil auch jetzt, es hören viele zu und ich glaube, viel machen, ich bin immer ein Freund von tun, einfach tun und nicht immer warten, aber es ist schon auch wichtig, dass man ein bisschen, so wie du sagst, einfach, wenn man jetzt wirklich diese Leidenschaft hat und der Quereinsteiger ist, wie du warst, auf eine gewisse Art und Weise, du warst zwar ein bisschen in der Industrie unterwegs, aber halt, wie du sagst, das Backen war jetzt nicht unbedingt das so das dünne Schüttelbrot, was dann rausgekommen ist. Aber dass man sagt, okay, man verlässt, man hat diesen Plan B, das war einfach deine normale Arbeit und macht aber nebenbei, arbeitet man schon an seiner Vision, an seinen Traum.
Ja, wobei meine Vision eine andere war. Also die Vision oder das, was du heute siehst, das, was du heute erlebst, war nicht mein Geschäftsmodell und war auch nicht meine Vision.
Was war der Vision?
Was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, in der Zeit zwischen, ich sage einmal 2007 oder 2006 bis 2009, bis ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich wirklich wahnsinnig viel Produkt-Know-how mir aufgebaut. In jeglicher Hinsicht. Vom Rohstoff angefangen über unterschiedlichste Prozesse, wie funktioniert sowas, kann man Prozesse mixen, die es noch gar nicht gemixt gibt, kann ich Sauerteigführung, Vorteigführungen anmachen, wie lange kann ich eigentlich Teige führen, was kommt da raus, also ich habe wirklich, also für das Rezept Josef Brot habe ich 1,5 Jahre,
Du spinnst.
wirklich 1,5 Jahre nur an einem Rezept gearbeitet und also wie gesagt. Und die Grundidee war nicht in keiner Art und Weise irgendeinen Shop oder irgend sowas zu machen, sondern die Grundidee war sagen, ich entwickle 2, 3 Produkte, Brotrezepte, die wirklich sehr unique sind, nicht kopierbar sind, also die wahnsinnig gut schmecken und so weiter und so fort. Ich suche mir Bäcker, die das für mich produzieren und ich übernehme den Vertrieb. Und bei mir war der Gedanke halt ganz klassischer Vertrieb Richtung Gastronomie, Wiederverkauf und dergleichen und gar kein eigen Filialsystem. Das war gar nicht die Idee. Also die erste Idee, und so habe ich auch gestartet 2009, ich habe keine Bäckerei gehabt 2009. Ich habe wo produziert, ja, Und hab halt, bin auf Kundenfahren gegangen, bin überall ausgegangen, dass ich über Brot, wollte ich mein Brot kaufen.
Du spinnst, so hat das angefangen.
So hat das angefangen.
Oh, ich glaube, da hat es immer schon eine filiale, die Ursprungsfinale gegeben.
Nee. Nur dieses Geschäftsmodell ist gescheitert. Warum ist das gescheitert? Weil einerseits der damalige Produzent, wo ich halt gebacken habe, die Qualität in keinster Art und Weise im Griff gehabt habe. Also immer wieder Probleme. Alle paar Tage habe ich hinfahren müssen. Hey, scheiße, schon wieder. Alter, warum macht sie das nicht so, wie ich es gesagt habe? Wir haben es so vereinbart. Das gehört so lang geführt. Das geht nicht anders. Die falsche Temperatur bei der Führung. Also immer nur scheiße. Und irgendwann hat eine Kundin dann zu mir gesagt, du lieber Josef. Und der Kunde war der Bernd Schlacher. Der hat gesagt, du lieber Josef, ich habe da das Projekt gegeben, ich habe da vertraut, aber das, was da gerade kommt, hat nichts mit deinen Bemusterungen zu tun. Also die Qualität ist einfach scheiße. Also entweder du kriegst die Scheiße hin, um ehrlich zu sein, wirklich genauso. Da ist, hat man noch ein bisschen anders geredet als heute vielleicht.
Ja, aber ich finde, dass man heute auch manchmal noch so reden muss und so.
Manchmal muss man auch sehr klar sein, ja, so. Finde ich.
Ist so, nicht immer so schön reden. Ist so.
Hey, komm auf den Punkt, du hast mir was versprochen, du lieferst das nicht. Mein Liebster, entweder du lieferst das oder du bist draußen. Ne? Ja, und genau, also und so hat das Ganze dann gestartet und dann habe ich mit der Bäckerin halt geredet, habe gesagt, du, wie machen wir das, weil ich habe wirklich viel investiert in das Projekt rein, ich zahle dir wahnsinnig fair, was machen wir jetzt? Und dann hat die Bäckerin zu mir gesagt, naja, da müssen wir dann im Jänner weiterreden, weil sie geht jetzt einmal 2 Wochen auf Urlaub und sperrt den Betrieb zu. Und ich habe gesagt, was bitte? Wir haben Liefertage vereinbart, das steht alles, also wir haben ein Letter gehabt, wo halt alles drinnen steht, waren es noch die Liefertage und Feiertage. Nein, sie mag jetzt nicht und die Leute wollen auf Urlaub gehen, jetzt ist das einfach so. Und dann habe ich halt wirklich innerhalb von 2 oder 3 Wochen eine Bäckerei aus dem Boden stampfen müssen.
Selber?
Ja. Also da ist wirklich der Hut. Da war ich panisch, ne? Dann irgendwo halt gesucht, okay, du kriegst jetzt eine Bäckerei her, wie machst du das alles, ne? Ja.
Aber glaubst du, hast du genau diesen Arschtritt braucht, dass sie zu dir gesagt hat, hey, mich interessiert jetzt nicht, ich gehe jetzt auf Urlaub, dass du dann in die Gänge kommst und sagst, okay, passt, jetzt checkst du deinen eigenen Space? Ja, oft einmal, ich denke mal,
ich wollte mir nie den Ballast antun, ich wollte mich halt ausschließlich auf den Vertrieb und auf die Marke konzentrieren. Ja. Den Arschtritt, ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch ohne den Arschtritt von Bernd und ohne der klaren Ansage von der, also von dieser Person jetzt egal, hätte es einfach vielleicht ein bisschen länger dauert, bis ich selber draufgekommen wäre. Ich bin, glaube ich, prinzipiell schon ein Mensch, der selbst reflektiert und fühlt. Und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo ich weiß, okay, das schaut nicht gut aus, da musst du was ändern. Mhm. Ja.
So ist es halt ein bisschen früher gegangen.
So ist es halt ein bisschen früher gegangen, mit ein bisschen mehr Schmerz, haben wir so sagen.
Und mehr Druck.
Ja.
Ja, weil du hast wirklich abliefern müssen, weil du hast die Commitments, die du machen musst und dann halt machen hast. Hast du es dann geschafft in der Zeit?
Ja, sicher.
Sicher.
Natürlich, naja. Hast du keine.
Ja, Skaval, gell?
Skaval.
Wo war diese Bäckerei?
In Fitis.
Gibt's das noch?
Fitis gibt's noch in die Ortschaft.
Diesen Standort?
Nein. Da habe ich dann 2016 aufgehört. Ist zu klein geworden für das Ganze. Und ja.
Das waren die Anfänge. Aber das war dann wirklich, so, ich frage immer deppert noch, aber die Bäckerei, das war so, war das schon wie so eine Josef-Brot-Filiale? Oder war das einfach nur Produktion?
Und? habe ich nicht mehr mit, Entschuldigung, weil ich neues Handy. Also,
ja, passt schon.
Es ist unvorstellbar. Es ist wirklich unvorstellbar. Diese Bäckerei hat gehabt 130 Quadratmeter. War echt eine alte Bäckerei. Ich habe alles rausgenommen, also alles rausgenommen, komplett alles neu verfließt, ausgemalt, dass es halt hygienisch wieder funktioniert. Habe meine Kühlschränke eingestellt. Den Ofen habe ich lassen, weil es war der erste, das werden wir nicht leisten können. Habe auf einen alten Monsunofen gebrochen. Ja, und es hat dann so ausgeartet, also weil es ja dann doch ein Wachstum gegeben hat, dass die Garagen mit Carports und so weiter halt verbaut worden sind. Und irgendwann hat halt dann der Walter, der Eigentümer von der Bäckerei und vom Wohnhaus, die man dort gewohnt noch, die alten Bäcker, also die Bäckersleute, gesagt, du Josef, lang geht das nicht mehr, ne? Also das wird uns schon zu viel und das wollen wir auch nicht mehr. Und
zu viel im Sinne von, weil so viel Betrieb war oder weil... Ja, okay. Ja,
also, die haben darüber gewohnt. Ne?
Okay, aber menschenmäßig oder nur von der Produktion her?
Da war schon was los, ne?
Ja,
da,
sowohl also, als auch.
Da war schon was Richtiges los, ne? Da haben wir halt bei Erna in den besten Zeiten haben es 3 Mitarbeiter gehabt, ja? Und bei mir sind da schon 15, 18 Leute aneinander gerannt.
Ne? Wahnsinn.
Also ist schon abgegangen, ne? Ja, und das war dann auch klar, dass halt dort kein Weitermachen mehr geht, ne? Und ja.
Wo war das? In was für ein Ort?
Fittis heißt das Ganze. Das ist im nördlichsten Waldviertel.
Noch nie gehört in meinem Leben.
Da schau her. Da gibt es ein Disco.
Gell? Jawohl.
Den möchte ich mal kurz erwähnen. Ja, cool. Die Fittis hat Disco, die kennt jeder. es gibt ein Disco dort, da ist eine kleine Ortschaft und ist wirklich von Wien, also von da jetzt 2 Stunden weg.
Okay, und das war der Ursprung quasi.
Genau.
Und hast du dann von dort aus offensichtlich Menschen bedient, aber halt auch schon deine ganzen, die Produktion war halt dann,
das die
war
der ganze Kern. Bäckerei. Ja? Also die ganze Bäckerei, die jetzt in Burgschleinitz sitzt, hat dort gestartet.
Okay, genau. Verstehe.
Und dann habe ich halt 2009 gestartet mit der Lieferung, das hat nicht hingehauen, habe die eigene Bäckerei in Fittis gemacht, hat gut funktioniert. Nur irgendwann hat es halt auch nicht mehr funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Das war aus einem 2010er-Jahr. Und hat der Steuerberater zu mir gesagt, Josef, das haut alles nicht hin. Also das schaut jetzt das schaut nicht so rosig bei dir aus. Also du musst irgendwie schauen, dass du mehr Produkt verkaufst. Ja, also du fährst auf was zu, was nicht gut ist.
Okay.
Aber natürlich war mir das ich meine, das weißt ja, ne? Du weißt, da funktioniert was oder funktioniert was nicht. Ne? Und das war mir aber eigentlich schon relativ klar. Weil
an was ist das gelegen? Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche, weil du sagst, das ist ja vor der Betrieb gewesen und es war ja was los.
Nein, das war ein bisschen später.
Okay, das war später.
Sondern es waren die letzten Zeiten, so 2015, 16, wo ich wusste, also ich habe dann mit 2016 eine neue Bäckerei gebaut.
Okay.
Mit 2015 habe ich schon dort gewusst, auf den Standort, das wird nichts mehr.
Okay.
Also da gibt es keine Perspektive zum Wachstum mehr. Das, da geht nichts mehr.
Aber 2010 war es ein bisschen knackig, weil einfach der Steuerberater gesagt hat, okay, jetzt musst du was ändern, weil sonst schaut es ein bisschen.
Richtig, genau. Also hat einfach nicht funktioniert. Also mehr Verlust ist.
Ja. Aber ist eigentlich arg. Muss man auch wieder zusammenfassen. Es ist jetzt nicht so, dass jeder, der glaubt, okay, der ist da reinmarschiert, bam, 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 bam.
Vergesst es. Also, vergesst es. Meine Meinung ist, das ist wenn man jetzt das schafft, dass man das alles zuhört und das kurz reflektiert, man sieht, dass ich mehrere Ideen gehabt habe, bis ich die Idee gehabt habe, ja, die funktioniert. Aber am Anfang ist es wirklich so, du musst was probieren, musst aber auch die Elastizität im Kopf haben, zu sagen, hey, ich bin bereit, Sachen zu ändern.
Mhm.
Ja. Weil es bringt nichts vor Schönheit zu sterben. Es bringt einfach nichts. Und das Problem war damals, dass ich einfach zu wenig Kunden gehabt habe. Ich habe zu wenig Kunden gehabt. Meine Preise waren auch natürlich nicht die höchsten, um ehrlich zu sein. Warum? Weil der Kunde zu mir gesagt hat, du lieber Josef, ich nehme dein Brot schon, aber du musst ja vergleichbar sein wie ein anderer Bäcker.
Auf das wollte ich später nämlich auch noch mal
so sprechen. Wie soll ich fucking vergleichbar sein mit einem anderen Bäcker, wenn ich alles in Handarbeit mache, alles lange Teigführungen mache, alles Bier und so weiter und so fort? Du warst nie vergleichbar. Ne? Also mir haben wirklich Gastronomen gesagt, ich habe 2 Sachen aufgehört, wirklich, bis heute weiß ich das. Das schmeckt nicht wie Brot. Das war immer in der Waage. Also 50% haben gesagt, das schmeckt ja gar nicht wie Brot. Und 50% haben zu mir gesagt, ja, das ist super. Aber wenn du so billig bist wie, dann kauf es.
Wahnsinn.
Und damit war es halt echt schwierig. Ja.
Aber
weil was so viele Feinkostgeschäfte hat es in Wien nicht gegeben. Ne?
Nein, eben.
Das 2009, war halt damals 2010, da hast du gehabt gerade einmal einen Naschmarkt ein bisschen, ja. Dann hast du den Meindl gehabt, unter Anführungszeichen, wo du halt versuchen kannst, irgendwas zu verkaufen und das war's. Das ist jetzt 15 Jahre her, aber das war nicht so Wahnsinn, in Wien geht's ab und überall kannst du das eine verkaufen, kompletter Blödsinn, ne? Wirklich.
Und ich glaube, das ist das, was die Leute immer wieder vergessen, wenn man so Geschichten hört von dir und dann sieht man heute über 200 Mitarbeiter, die Filialen und was weiß ich und da macht auf und da und jetzt gibt's das noch, dass gerade am Anfang auch es sehr viel Trial and Error war. Sehr viel, ich mag das Wort Scheitern eigentlich nicht, weil ich finde, wenn die Leute zu mir sagen, ja, wie, ich bin nicht gescheitert, ich habe gelernt. So sehe ich das immer, oder?
Und du, absolut richtig.
Du nix.
Absolut richtig, aber es ist auch so.
Aber ich finde trotzdem, und da mache ich mir jetzt wieder ein bisschen angreifbar, wenn ich das sage, unsere Gesellschaft ist leider oder wird immer mehr ein bisschen verweichlicht her. Und dann ist das erste Scheitern und du fliegst um. Und
ich habe nicht umfliegen können,
ja.
Weil hinter mir hat es nichts gegeben. Ich habe keinen fucking Fallschirm gehabt, ich habe keine Eltern gehabt, die irgendwie gesagt haben, hey, lieber Josef, kein Problem, da ist die nächste Kohle oder irgendwas. Mhm. Sondern ich habe alles aufs Spiel gesetzt, um ehrlich zu sein, und bin mit dem Rücken an der Wand gestanden. Ja? Ich habe gesagt, ich habe sehr gut verdient, um ehrlich zu sein. Muss ich mich nicht genieren dafür. Aber alles, was ich halt verdient habe, habe ich investiert gehabt. Und jetzt hast du das aussuchen können mit 30, okay, was mache ich jetzt? Ja, wandere ich aus, um ehrlich zu sein, schleiche ich mich, weil ich finde sowieso keinen Job mehr in Österreich, weil jeder sagt, schau da an, ein Volltrottel.
Mhm.
Ja, vorher war er schon Manager und jetzt
geht der Klinken putzen und scheitert und nichts funktioniert.
Ganz
so.
Genau.
Ganz
ja, also es war ein wahnsinniger Druck da. Ja?
Ja.
Und was ich auch gemerkt habe, dazu mal, kann ich auch ganz offen sagen und darf ich auch heute sagen, Meine damalige Freundin ist aus einem sehr wohlbehüteten Umfeld gekommen. Der ganze Freundeskreis war in einem wahnsinnig wohlbehüteten Umfang. Also da hat jeder schon mit 18 eine Wohnung einmal geschenkt gekriegt. Jeder studiert und also da war schon richtig Asche da. Und ich habe mir nur gedacht, ja, wenn ich jetzt so weitermache, meinem Weg, als Normaler, ja, ich kann mir nie eine Wohnung leisten, ja, weil ich fucking 200.000, 300.000 Fleck minus. Ich meine, bis das einmal gezahlt hast, ja, bin ich 45. Ne? Was soll man dann noch auf? Also, dann habe ich mein Leben beendet. Das heißt, entweder ich mache jetzt weiter, ja, Vollgas weiter, oder...
Du zahlst die nächsten Jahre das zurück, wo es nicht funktioniert
ganz
hat.
Ganz genau, richtig. Ganz genau. Wow. Also, da war schon, da hat es nicht viel Perspektiven gegeben.
Aber ich glaube trotzdem, dass das so ein Phänomen ist, dass wir oft einmal den bequemeren Weg gehen. Das fängt beim Selbstreflektieren an, über mich als Person persönlich weiterzukommen. Gehe lieber, schimpfe lieber über den anderen Menschen, anstatt dass ich mit mir selbst auseinandersetze und an mir arbeite. Und ich glaube, das zieht sich durch wie roter Faden durchs ganze Leben, ob das jetzt im Unternehmertum ist. Und nicht jeder muss gründen und nicht jeder soll gründen. Und das ist immer sowas, was ich immer sage, ganz klar. Aber auch das, was der Josef jetzt sagt, könnt ihr für euer Privatleben, ich rede jetzt nicht vom Beruflichen, auch mitnehmen. Weil wenn ich immer beim ersten Widerstand, okay, jetzt laufe ich muss immer, mein Laufbeispiel ist aktuell, weil das aktuellste einfach. Aber jetzt habe ich am Wochenende, bin ich tatsächlich mit dem D-Wagen von der fucking Oper wieder in den 9. Bezirk gefahren, weil man meine Hüften so weh da hat. Und ganz ehrlich, wenn ich dieser Stolperstein sehe, dann kann ich jetzt gleich sagen, okay, passt jetzt auch für die ganze Woche nicht, weil jetzt tut mir meine Hüften weh. Nein, ich gehe zum Physio, ich lass mir sagen, du kannst weiterlaufen und ich laufe weiter. Und das ist aber so, dass wir oft so bequem sind. Jetzt ist da ein bisschen wie Wehchen, ah, lehne ich mich zurück, passt schon. Und das will ich euch mitgeben. Und da geht es jetzt nicht um die Gründungsgeschichte, sondern einfach um das, was ihr für euch im Leben mitnehmen könnt. Und ihr müsst es dann manchmal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, deshalb ist mir das ein großes Anliegen, dass ich das dann einmal wieder ein bisschen verdeutsche im Sinne von weg vom Unternehmertum zum privaten Leben, weil wir das wirklich verlernen. Und es geht mir ein bisschen am Arsch, weil wenn ich da mit Leuten rede und die dann so sagen, so, ja, aber weißt du, dann habe ich halt wieder das oder das gehabt und jetzt kann ich nicht weiter da. Das entscheidest schon du. Ich lasse mich jetzt nicht von diesem depperten Schmerz da abhalten. Ich laufe weiter. Und ich glaube, das ist was ich jedem jetzt mitgeben kann, nach den ersten Minuten mit Josef, dass man einfach sagt, hey, glaubt an euch, arbeitet an euch, hört nicht auf, reflektiert und vergesst aber nie, woher das ihr kommt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil viele Leute, und auch selbst wenn du sagst, du warst dann in diesen Kreisen drinnen, trotzdem hast du noch gewusst, wer du bist und hast du noch gespürt. Weißt du, Mann?
Diese Kreise, und das meine ich jetzt nicht negativ und überhaupt nicht böse, gar nichts, die haben oft gesagt, sie verstehen sich überhaupt nicht, warum ich das mache. Warum tust du das überhaupt? Du könntest es ja so viel einfacher haben. Ich weiß nur, natürlich war ich viel unterwegs, auch Spaß habe ich gehabt in meinem Leben, ist auch nichts Schlimmes. Ich weiß nur, dass wir in der Arena waren, also in St. Marx. Irgendein Konzert, das hat um 6 Uhr angefangen und natürlich wäre die Party dann halt bis in der Früh gegangen. Und ich habe dann gesagt, um 9 Uhr, jetzt muss ich gehen. Und jeder ist da gestanden in der Gruppe und gesagt, was ist mit dir, warum gehst du jetzt eigentlich? Hey, die Party geht ja jetzt los. Und ich habe gesagt, ja fuck, ich muss morgen am Markt fahren, ich muss aufstehen. Also ich muss wirklich um 3 Uhr in der Früh gestürzt sein. Es geht einfach nicht. Und ich wollte dann noch was erreichen. Ne? Und ich habe schon gemerkt, und das meine ich wirklich nicht böse, dass die anderen halt einen anderen Zugang haben. Dass die gesagt haben, du, ich habe ja was schon erreicht. Oder meine Eltern oder meine Vorgänger. Ich muss es nur verwalten. Bei mir ist nichts zum Verwalten geben. Ich habe einfach aufbauen müssen. Punkt. Erledigt. Ja? Und so wie du sagst, wenn ich mich von irgendeinem Scheiß, der mich druckt, beeinflussen lasse, wird es schwierig, Ziele zu erreichen oder weiterzufahren.
Voll. Das ist ganz, ich finde das
auch. Und das sind die Schranken im Kopf, finde ich, die einer selber hat. Aber das sind auch die Schranken, das wollte ich jetzt damit sagen, sehr, sehr diplomatisch, die Gesellschaft uns gibt.
Cool.
Vergesst die Scheißschranken der Gesellschaft. Also, das ist jetzt kein, also ich möchte nicht negativ rüberkommen, aber jeder hat eine andere Geschichte, jeder kommt woanders her. Ich habe auch oft gemerkt, muss ich auch ehrlich sagen, dass Personen, die im gleichen Status mit mir waren, mir auch versucht haben, Sachen zum Ausreden. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie es mir so lieb gehabt haben, weil sie mich aufs Mischung geschaut haben, oder weil sie doch dann scheiße, vielleicht zieht der Typ weg, vielleicht muss ich den auch eher klein, und dass wir alle gleich sind in der gleichen Bubble. Hey, kommt's jetzt auch? Also,
Ich glaube, was auch ganz oft der Fall ist, ist dieselbe, die eigene Unzufriedenheit mit sich selbst, dass ich dann zur anderen sage, zur anderen Person, das ist mir ganz oft passiert, so, na, also da wünsche ich dir viel Spaß, das geht niemals. Und dann weiß aber ich, dass ich nicht das Problem bin, weil, ja du nickst.
Ja, aber weil es genau so ist.
Ja, ist so. Und deshalb, ich bin ja wirklich sehr selektiv, mit wenig Zeit verbringen. Das sage ich auch immer wieder, wiederhole mich da voll oft, aber ich kann das nicht oft genug in eure Köpfe reinbringen, weil da gibt's schon dieses Sprichwort, sag mal, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Und wenn ich mich aber nur die ganze Zeit von Neinsagern, von Menschen, die mir Energie rauben, umgebe, ja, dann kann ja die auch nicht Mr. Positiv sein und Mr. I oder Mrs. I erreicht das jetzt, sondern ich mache das. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das, ja, hebt uns ein bisschen ab von den anderen. Und was ich euch mitgeben kann, ist, das hat jeder selbst in der Hand. Du hast es in der Hand, dein Leben zu ändern und in die Hand zu nehmen, so wie du das gemacht hast. Dann, jetzt spielen wir die Uhr nochmal zurück in das Jahr 2010, wo dann der Steuerberater gesagt hat, hopp, jetzt müssen wir irgendwas tun. Was ist dann passiert? Wie ist das dann, wie hast du dann den Turnaround geschafft?
Was sagst du? Geil, oder? Geile Alte steht auf der Waschmaschine. Habe ich jetzt das gesehen? Ich denke,
wo steht da? Ich denke, wo ich habe meine Waterjob-Wasserflaschen und 42er gekriegt. Geil, oder?
Schön, wirklich. Geile Alte.
Ja, gut. Du liegst auf dem Punkt. Hier reden wir das immer wieder schön ein. Genau, jetzt habe ich die Bilder noch gebracht. Genau, der Turnaround 2010.
Ja, was ist da gewesen? Im Endeffekt habe ich schon gesagt, also zu wenige Einnahmen, zu hohe Ausgaben, es ist nichts überblieben oder es war eigentlich ein Minus. Ja, die Situation war immer die gleiche. Entweder dein Brot schmeckt nicht wie Brot oder du bist zu teuer. Und ich habe natürlich mein Brot auch in einem Freundeskreis angeboten und verkauft oder getauscht, wie man das jetzt sagen darf. Keine Ahnung, habe ich es eh schon verjährt. Und auf jeden Fall ist es wirklich gut angekommen. Die Leute haben es geliebt. Am Wochenende habe ich oft natürlich dann mitgebracht am Wochenende nach Werneiner. Ich hab mehr Brot meinem Freundeskreis schon mitgebracht, als dass ich teilweise geliefert habe. Mhm. Und dann ist mir irgendwann halt klar, wenn, hey, scheiße, du brauchst vielleicht ein Lokal, ne? Du brauchst ein Gesicht, wo die Menschen hingehen können, weil wenn du dich noch immer in der Abhängigkeit des Gastronomen oder des Wiederverkäufers begibst, dann wird es schwierig werden. Ja, und das war dann die Erkenntnis 2010. Und dann hat der Steuerberater schon gesagt zu mir, hörst du, lang können wir das nicht mehr weiterziehen, weil das rennt ja Richtung Konkurs und du musst irgendwann einen Konkurs anmelden. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, jetzt musst du halt einfach ins Volle gehen. Ne? Das heißt, ins Volle gehen heißt, eine Filiale machen.
Wahnsinn. Wo war die erste?
Naglergasse.
Wo ist das? Im ersten?
Erster Bezirk.
Okay. Ja. Ah, weiß ich schon. Okay. Naglergasse. Ah, die habe ich verwechselt. Nein, ich habe jetzt andere gemacht. Gibt es die vielleicht?
Gibt's die gibt es noch immer, natürlich.
Ja, okay. Ja. Geil. Das war ja. Die OG.
Das war das erste Ding, ja.
Und war das immer schon so, dass du dann quasi irgendwo, also dann dort produziert hast, wo du in Wirtis quasi Fittis?
Fittis, richtig.
Und hast du dann von Fittis alles dort dann hin in die Naglergasse genau. und hast das dann so?
Ganz genau. Okay. Ganz genau. Das Modell oder das Prinzip ist immer das gleiche. Also Brot kommt aus dem Waldviertel, so wie man es kennt. Also Brot ist gebacken, danke. Ja. Unser Brot wird zweimal gebacken, lass jetzt einfach einmal auf der Seite, verwirrt uns zu stark. Alles, was Gebäck ist, das heißt ein Semmel, ein Salzstangl, ein Kipferl, ein Croissant und dergleichen, kommt teigig. Das heißt, der Teig, geformt in der Form, wie es, also ein Semmel schaut aus wie ein Semmel, kommt dann auf Gare. Das heißt, wird dann noch einmal gegart, damit das Volumen zunimmt und dann wird's gebacken. Und so arbeiten wir auf jedem Standort. Also egal, wo du zu uns kommst, es ist immer das gleiche Prinzip, wie wir arbeiten.
Und das sieht man immer, wenn man reingeht, gibt's ja den Ofen und dann gibt's nebenbei die Stellagen. Ja. Und da muss ich meistens hingreifen, weil meine Speckstangerl sind da meistens oben nochmal frisch und dann kann ich's essen. Die liebe ich nämlich. Aber das tue ich nur dann, weil ich bin ja zu 80% glutenfrei. Und warum ich überhaupt erst auf Josef gekommen bin, ganz am Anfang, vor 4 Jahren, wenn ich nach Wien gekommen bin, weil es einfach glutenfreies Brot gibt, das einfach obergeil schmeckt. Es hat seinen Preis. Das muss man sagen, gell?
Ja, es bist hat du seinen Preis, aber
ich zahle es halt gern, weil es gut ist. Ja, ich sag's eh. Ich zahle es ja, weil es gut ist.
Jeder Mensch würde zu mir sagen, oder jeder andere Unternehmer würde sagen, bitte lass diese Business-Einheit, stell dieses Profit-Center, wenn du das so sagen möchtest, lass diese Business-Unit, lass das, ja? Warum? Weil der Wareneinsatz beim glutenfreien Brot wirklich wahnsinnig hoch ist. Also, die Rohmaterialien geht's einfach selber irgendwo hin, kauft euch irgendwas glutenfreies. Also, Rohmaterialien. Ob das Flocken sind, also, Müll ist, einfach mal selber machen. Ja, und das Ganze dann herstellen ohne E-Nummern, ehrlich mit Sauerteig, ist wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Punkt. Und ich weiß, es kostet viel Geld, definitiv. Aber ich kann es mir einfacher machen, indem ich einfach 15 E-Nummern eine habe. Das heißt, jetzt hast du eh schon ein Problem, weil du vielleicht glutenunverträglich bist. Und dann füttere ich dich noch mit fucking E-Nummern. Das ist nicht mein Verständnis von Lebensmitteln. Das ist nicht mein Verständnis. Ja. Aber ja, es hat seinen Preis, definitiv.
Du, wie gesagt, ich schaue so genau, wo ich in meinen Körper reingebe, und für mich ist das selbstverständlich, weil bevor ich jetzt da oben gehe und mir irgendeinen scheiß Aufbockkack kaufe, ist ja wieder, da tue ich mir ja keinen Gefallen. Weißt du, ich meine?
Richtig, glaube ich auch. Und wenn ich mir anschaue, was heute, also ich möchte nicht sagen, irgendeine scheiß Pizza kostet, sorry, oder gibt ja, also Nahrungsergänzungsmittel, da wird ausgeben ohne Ende, also nichts gegen irgendwelche, also nicht immer falsch verstehen, möchte es nur aufzeigen als Vergleich. Mhm. Und was sie den Menschen als Nahrungsergänzungsmittel einhauen, und da gibt es gar keine Diskussion über den Preis, ja. Und dann wird bei dem, von dem ich mich ernähre, gibt es eine Diskussion von Preis. Da muss ich wissen, irgendwie ist das sehr skurril.
Aber weißt du warum, Josef, glaube ich, dass das so ist? Und da rede ich jetzt wieder nur von der Masse oder so, wie ich mir das oft...
Und ich zwinge ja keinen dazu, ne? Nein, es ist ja nicht so, dass ich da irgendwo herumfahre und sage, mit der, also irgendeinem zwinge, sondern jeder kann das frei entscheiden.
Voll, aber ich glaube auch, es wird mittlerweile so viel Schindler da drin in dieser ganzen Industrie, dass einem gesagt wird, das ist handmade, dass einem gesagt wird, das ist biologisch.
Sehr
dass
verwaschen. Ich mir dann denke. Sehr verwaschen.
Genau, und dann denke ich mir, ist beim Josefbrot das jetzt wirklich so, dass man sagt, okay, wenn du für Semmel so und so viel zahlst, ich weiß gar nicht, was das kostet, ist das dann wirklich handgemacht? Ist das wirklich ohne irgendwie 100% was weiß ich, ohne diese ganzen E-Nummern? Du nix. Aber oft einmal finde ich, wirst du so oft verarscht, dass ich mir dann denke so, boah, lass mich da, ist das jetzt auch wieder irgendein Trendcafé, wo ich mich verarschen lasse oder Bäckerei oder was auch immer. Und daher, glaube ich, kommt das, dass man dann einfach auch von Haus aus gleich mal sagt, als unreflektierter und nicht, ich schaue jetzt hinter die Kulissen Mensch, der hat dann gleich mal gesagt, es ist alles ein Scheiß, es ist überteuert und es ist nicht so. Wie oft ist mit dem Vorurteil konfrontiert? Wahrscheinlich oft, täglich, weiß ich nicht.
Sicherheit, ja. Definitiv.
Was antwortest du drauf? Sag, dass es so ist, dass die da stehen und das machen mit der Hand. Es ist ja so, oder? Oder wie stellt man sich das vor? Schau, ich denke mir dann immer, für mich ist ja dann, wenn dann, was packst du?
Was vorstellen? Was
also, wie das bei dir dann ist, dann in der Produktion, wenn dann steht handmade, dann sagen die Leute, werden doch nicht irgendwelche Hanseln reinstehen und das machen.
Na, 100 Pro. Ich wollte gerade mein Handy nehmen und dir einfach ein paar Fotos zeigen von letzter Woche. Also, oder von vorletzter Woche, egal. Ja, bei uns ist es wirklich so. Also, bei uns ist es wirklich so, da stehen echt Hanseln, ja? Da stehen in der Bäckerei 100 Hanseln, wenn man das so sagen möchte, die täglich an Brot und Gebäck arbeiten.
Du spinnst.
100 Leute. 100 Leute. 100, es ist, mein Ernst, 100. Oder 100. Oh.
Wahnsinn. Bist du deppert? Okay, das schauen wir uns jetzt an, den Proof,
dass du. Ja, den Proof, warte mal, muss ich irgendwas finden. Schau her. Ich war auf Urlaub, habe ich ja gesagt. Ja. Dann bin ich mal Mittwoch retour gekommen, kurz, für einen Tag. Ist kein Scherz. Weil ich Muster gemacht habe und die unbedingt bocken wollte und dabei sein muss, ja. Und da habe ich nur von oben, wir haben so eine Galerie, wo wir raufgehen und dann Büros sind, habe ich schnell oben fotografiert.
Wahnsinn.
Du siehst jetzt nur einen Teil, ja. Aber das ist die Brottafel. Siehst du irgendeine fucking Maschine?
Ja, stimmt, das ist recht, ja.
Das ist die Maschine.
Geil.
Also, und so schaut es halt bei uns aus, ne?
Kann man das zeigen auch mal? Ich hätte einfach gesagt, kannst du das mal schicken dann? Ja, dass sicher. Du dann so eine Story machen kann.
Gerne, das sehr gerne.
Geil. Und, aber das meine ich schon.
Und natürlich, es gibt sehr viele Bubbles. Jeder lebt in einer Bubble wahrscheinlich. Und es gibt sehr viele Menschen, die... die immer sehr viel kommentieren müssen, und was mir auch aufgefallen ist, bei sehr viel dieser Kommentare, das sind ja keine Menschen, die zu uns kommen und die konsumieren.
Sondern was sind das dann? Was bin ich dann?
Sie kommentieren. Nicht du.
Ach so, kommentieren.
Du. Sie also, kommentieren okay. Und ja. Wenn man sich dann diese Postings durchliest, mache ich teilweise schon, die dann halt auf irgendwelchen Medien kommen, auf Standard oder ich weiß nicht wo, was da abgeht und was dann über einen geschrieben wird. Selber muss ich echt sagen, meine liebsten Menschen, ich verstehe nicht, warum ich so etwas verdient habe, was ich euch eigentlich gemacht habe. Mm. Wie ich da oft beschimpft werde. Wirklich. Ich werde, also es ist wirklich, ich verstehe es überhaupt
wie
nicht.
Wie gehst du damit um?
Früher hat es mich sehr traurig gemacht. Hat mich wirklich auch echt wütend hat es mich gemacht. Mm. Heute stehe ich schon wirklich, also drum, es ist auch gut, wenn man ein bisschen 44 ist nicht alt, in keinster Art und Weise alt, aber
man wird gescheiter.
Man wird gescheiter und ruhiger und denkt, sie macht es einfach. Aber ich finde das wirklich, ich möchte es auch diesen Menschen eigentlich sagen, die solche Kommentare abgeben. Meine Mama hat gesagt, genier dich.
Mhm.
Genier dich und du bist pfui, hat es gesagt.
Mhm. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Dass das nicht über den Tellerrand hinausschauen, was du eigentlich da machst, dass du eher eigentlich das Reinste und das wie sagt man, eben wie du sagst, dieses Handwerkliche, du präsentierst das einer. Jeden Tag in deiner Bäckerei. Aber die Leute, mir kommen vor, wenn das kann die beste Qualität sein und das Reinste sein, was sie kriegen, die senkt das nicht so, sondern die senkt das aus Abzocke, die senkt das aus, was weiß ich, was über den Tisch ziehen, alles Schabernack, was auch immer.
Ja, aber das sind nicht die Leute, die zu uns kommen.
Nein, das stimmt.
Das muss ich ja auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und eigentlich, Rim, ja, ich glaube, das hat seinen Platz jetzt gehabt und sollte nicht mehr Platz bekommen.
Nein.
Ja, weil die zu uns kommen und die an das glauben und ja, die sich auch ernähren von unserem Brot. Ich glaube, die wissen ganz genau, was wir tun. Und die spüren es auch.
Die spüren es. Und das ist auf jeden Fall wahr. Und ich habe jetzt auch, das ist mir echt, wie ich das Bild jetzt gerade gesehen habe, so war es mir nicht bewusst, dass da wirklich über 100 Leute stehen und einfach das Brot mit der Hand anfertigen. Also man sieht da wirklich alles auf dem Bild Hand. Keine Maschine. Wir müssen es unbedingt dann einbringen, irgendwie das Büdel, damit man das, weil das ist arg. Das ist arg. Und es passiert bei jedem Semmel auch.
Bei jedem Produkt.
Wahnsinn.
Bei jedem Produkt.
Ich liebe die Semmel mit Grain, Weinschinken und wow, das ist so gut. Und die Gurkel und Butter, das ist ganz wichtig, dass die Butter nicht fehlt. Für mich. Mein Gott, ist das gut. Und das gönne ich mir auch manchmal, wenn ich sage, okay, jetzt hau ich mir wieder mal Gluten in die Panier. Aber grundsätzlich, am Wochenende habe ich es auch wieder gekauft, komme ich dann auch die ganze Woche aus mit dem Brot und sonst tue ich es halbieren und tue es einfrieren und dann da ist es wieder auf und dann passt es auch, dann komme ich noch länger aus. Aber ja, ich bin ein riesengroßer Fan und du machst einen unglaublichen Job. Wie logistisch gesehen, wie stellt man sich das vor? Weil ich habe 7 Tage die Woche offen. Sagst du mir
jetzt
noch ein Foto?
Nein, jetzt habe ich nur geschaut, ob ich was anderes finde, wo ein bisschen mehr Action ist.
Ja. Schau her.
Und so schaut es dann.
Das ist geil.
Also, das ist wirklich, da wird das Brot aufgearbeitet, da hinten wird es gemischt, da sind die Mischmaschinen. Dann sind die Teigkühlungen überall. Wir haben tausende Kühlungen, weil bei uns alles fermentiert, jeder Teig fermentiert. Auch der Teig der Semmel. Ja, wir haben in der Semmel einen sehr hohen Anteil an Vorteig drinnen. Der fermentiert auch. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter hin bei uns. Ne?
Ja, bitte, das ist ja Wahnsinn. Das ist
ein Muster von mir.
Geil. Sieht man nur Brotbüdeln in deiner Galerie.
Brot und Family, glaube ich. Und hin und wieder Wein.
Du, das muss auch sein. Wie schaffst du den Spagat zwischen Family und Business? Weil du hast ja Kinder mittlerweile. Wie oft bist du, oder gibt es irgendwie, hast du ein Büro, wo du dann Montag bis Freitag rein? Oder wie stellt man sich deinen Alltag so vor?
Ich bin so prinzipiell 3 Tage in der Woche in der Bäckerei. Genau.
Dort, was du mir gerade gesagt hast.
Genau,
dort,
ja. Ja. Richtig. Ja. Genau, dort arbeite ich ganz normal. Ich bin eher im Brot zu Hause, um ehrlich zu sein. Also Brot ist mir wirklich wichtig. Süßes ist nicht so meins. Das heißt, jegliche Entwicklungen im Brotbereich mache ich. Habe ich gesagt, also letzte Woche habe ich den Urlaub kurz unterbrechen müssen. weil es ganz wichtig ist, dass ich da dabei bin und das auch erlebe. Wenn wir ein Muster machen, wo wir sehr viel Zeit investiert haben. Und sonst habe ich natürlich meine Meetings. Und ich habe ein wahnsinnig gutes Führungsteam.
Mhm.
Also ich habe sehr viel Freizeit. Ich habe wirklich sehr viel Freizeit. Das ist mit Corona gekommen, um ehrlich zu sein, wo ich gemerkt habe, warte mal, jetzt muss man irgendwie aufpassen. Ich habe 3 Monate meine Family nicht gesehen im Corona. Und da habe ich gemerkt, wenn ich den Weg jetzt weitergehe, dann ist es nicht der Weg, den ich machen möchte, der nicht passt. Ja. Und so mit der Wochenende, also Freitag ist bei mir ganz normal Dienstschluss und am Montag geht es weiter. Und unter der Woche arbeite von der Früh, also wie jeder normale Mensch, bis halt 18, 19, also wenn es jetzt vorbei ist, 18, 19 Uhr, und dann bin ich daheim. Also ich mache auch keine Abend, also keine, aber
wenig.
Ich habe vielleicht 1-2 Abendmeetings im Monat.
Mhm.
Und das war früher, vor Covid war das komplett anders. Da habe ich halt 6 Abendmeetings gehabt, sicher.
Mhm.
Ja, genau.
Das ist arg.
Also aber habe ich deshalb geschafft, weil ich so viel, wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen, die das wahnsinnig gut machen, die das viel besser machen als ich. Das, was sie machen und ich mache das, was ich mache.
Glaubst du, dass viele auch ein Problem haben, abzugeben und dass das manchmal vielleicht auch der Grund ist bei UnternehmerInnen, dass sie wachsen oder sich weiterentwickeln können, weil sie dieses Thema haben, dieses ich kann alles und ich will gar nicht wen anderen ins Boot holen?
Ich glaube, es geht oft um Selbstbestätigung, dass ich eigentlich der Beste bin. Und weil es dem dann gesagt hat, dass ich eigentlich, und das ist der falsche Ansatz, sondern eigentlich suche ich Menschen, die besser sind als ich.
Mhm. Schön. Ich bin auch so. Ich habe mir die Besten ins Boot geholt. Und ich habe meine Stärke, das ist, ich kann gut reden. Also das tue ich halt gern. Und, aber dann hört es scharf.
Jeder hat seine Stärken, oder? Und stärkt deine Stärken.
Passt. Voll, also, genau. Absolut, absolut. Das heißt, okay, das heißt, du bist ein Papa, voll Ehemann. Und die jetzige Frau nicht mehr an, steht voll hinter dem. Also die andere ist auch, aber halt, oder das ist ja nicht mehr dieselbe, oder, von damals?
Nee, ich bin einmal verheiratet und habe mit meiner jetzigen Frau, wir sind seit 12 Jahren zusammen, haben wir 3 Söhne. Ja.
Drei Burma
haben wir.
Wahnsinn, wie steppert. Ja. Wie alt sind die?
9, 8, 2, also fast 3. Und gestern hat der, das ist unser Herr Willi.
Na, ist der lieb, bitte? Ja, frischer Teufel.
Ja, der hat ein bisschen haarig.
Na, ja, lieb.
Ja, gut. Ganz lieb, wie er. Ja, hier, wie er, schau ihn an. Also. Der Papa ist ganz stolz.
Lieb. Ja, mein also, Gott.
Genau.
Wie schön. Ja. Meist ist cool. Das heißt, Corona hat dich zum Umdenken bewegt.
Work-life. In meinem Arbeitsteam.
Okay. Wie bist du Chef? Wie kann man sich dir als Chef vorstellen? Ich bin ja in Linz in die Filiale und die Becke hat das ein bisschen in die Wege geleitet, dass ich mit dir reden darf. Und ich muss dir wirklich sagen, es ist eh wurscht wo. Ob das jetzt in Salzburg ist, in Salzburg bin ich auch hinter, weil wir die Wohnung noch haben. Also in Linz, das war magisch, muss ich echt sagen, weil da sind wir rein und da ist jeder Mensch, der da reingegangen ist, begrüßt worden. Dann habe ich gesagt, wie geht das, dass du dir jeden kennst? Das kennen wir immer und das ist unsere Philosophie. Merkt man das auch, wenn wir reinkommt? Und das war so warm und so herzlich. Deshalb habe ich erst überhaupt mit dir zum Reno gefangen, weil mir das imponiert. Und so sind wir dann in Schatzen gekommen. Habe ich gesagt, ich möchte mal mit diesem Josef da, mit dem da reden. Und dann hat sie das ein bisschen in die Wege geleitet. Und dann muss ich wirklich sagen, wie du das machst mit denen, und natürlich bei über 200 Leuten ist das schwierig, aber du hast das, also ich spüre das schon, dass das gut ist und schön ist und anders ist. Also sie sind immer nett, sie sind immer freundlich. Zu mir war noch nie wer geschissen, und ich würde es dir sagen, wenn es so ist, war noch nie. Ganz im Gegenteil. Und wenn das neue Gesichter sind, sind die genauso nett. Ob das jetzt ältere sind, die mich schon kennen. Wie bist du Chef zu denen? Weil da wird ja auch, heutzutage ist ja das auch nicht einmal so ohne, mit Social Media und so weiter, dass du gar einmal in der Presse landest, weil irgendwas nicht passt. Wie bist du? Wie bist du in Leadership?
Leadership.
Das ist ja so ein super Wort, aber... Oder wie drum, ist deine, nach was hast du deine ersten Mitarbeiterinnen eingestellt? Was ist dir wichtig? Ist was sind deine Werte?
Das hat sich alles stark, wirklich ganz, ganz stark verändert. Und früher habe ich ja nur überlebt. Am Anfang ist es ja nur ums Überleben gegangen. Mhm. Also das einzige Ziel war, wie überlebe ich? Also wirklich, wie überlebe ich den nächsten Tag? Wie überlebe ich? Um Gottes Willen, ich muss was zahlen, wann kommen die Löhne? Also wie geht das alles? Und ich glaube, da hat sich schon sehr, sehr viel geändert in den letzten. Also ich habe dann auch mit 2013 eine wirkliche Krise gehabt, Burnout gehabt, Beziehung ist zerbrochen. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich so in dieser Art und Weise nicht weitergehen kann. Und dann ist zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern dann ist die Corinna in das Unternehmen gekommen. Die Corinna ist jetzt, oder ist jetzt seit über 11 Jahren bei mir. Das ist eigentlich die linke, rechte Oberhand, also sie ist eigentlich die Chefin, führt, kann man definitiv sagen, das Geschäft. Und ich kümmere mich heute natürlich um Marketing ganz stark. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß da mit unserem Team, dass ich da noch mithelfen darf und ja, vielleicht mein Gefühl ihnen mitteilen kann. Und sonst bin ich im Produkt. Mhm. Also wirklich im Produkt zu Hause, mache das Produkt. Das macht mir Spaß. Und darum die Lorbeeren gebühren nicht mir, die Lorbeeren gebühren da mein Team. Und meiner Geschäftsführung. Über dreiteilige Geschäftsführung, also Geschäftsführung für die Corinna, den Christoph und den Stefan. Und die machen das einfach alle, jetzt habe ich natürlich sehr viele vergessen, aber die machen das einfach wahnsinnig gut.
Okay.
Und die sind die Firma. Mhm. Ja, also es wäre jetzt eine Lüge, ne? Drum, der Johannes hat mir heute in der Früh kurze WhatsApp geschrieben, du, geht halbe Stunde später, passt, danke. Mhm. Ja, und ich dazwischen habe jetzt mich getroffen mit jemandem, habe noch ein kurzes Meeting gehabt, bin jetzt nochmal heimgegangen, habe für heute für eine Besprechung, nochmal die Besprechung für mich sortiert, weil es darum Umbau geht und so weiter und so fort. Und dann bin ich jetzt zu dir hergekommen. Mhm. Aber ich bin zu meinen Mitarbeitern hoffentlich wirklich, das ist mir sehr wesentlich, respektvoll. Ich bin aber auch klar, ich kann mich heute bedanken. Das habe ich in der Vergangenheit nicht gekonnt. Das war für mich nicht möglich. Aus meinem Elternhaus, wo ich gekommen bin,
hat
es keinen Dank gegeben. Also es war, also alles gut. Ich liebe meine Eltern, und meine Eltern sind schon ein bisschen älter. Oder mein Papa ist auch schon verstorben. Also meine Mama ist heute 84. Genau. Und das habe ich sicherlich dazugelernt. Und sonst muss ich das Lob, darf ich das Lob an meine lieben Kolleginnen und Kollegen weitergeben.
Wahnsinn.
Und du siehst jetzt so eine wie die Rebecca jetzt in Linz, ich möchte jetzt wieder krank hervorheben, ja, weil es wirklich jeder Shopleiter oder jede Shopleiterin so sind. Die bewerben sich bei uns, weil sie das auch spüren. Mhm. Und dann bleiben sie bei uns. Und dann ziehen die natürlich aber auch nur Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen an, die so ähnlich funktionieren. Das heißt, wir merken, also ich merke das ganz stark zum Beispiel bei der Brottafel, wo ich wirklich die meiste, jetzt keiner glaubt mir das, weil Steffi, ich am meisten aber der Brottafel. Man glaubt das nicht, ich liebe es. Ja. Und dort merken wir, wenn wir Bewerbungen haben oder Probearbeiten haben, wir wissen sofort an der Tafel, passt der zu uns oder nicht. Mhm. Also, und da geht es jetzt nicht ums Fachliche, sondern passt du als Mensch zu uns, hast du die gleiche, also wie, du musst ja nicht einmal Deutsch kennen, sondern funktioniert's oder funktioniert's nicht? Ja. Und das Schöne ist, dass die Kollegen, und das ist das, glaube ich, auf das ist so, oder auf das wir stolz sein dürfen, ist, die Kollegen sagen dann schon, auch wenn der schneller ist und so.
Geht sich nicht aus, ne?
Schlechtes Bild. Mhm. Also,
ja, witzig.
Falscher Umgang mit Mitarbeitern, mit Kollegen, ja. Sich drüber stellen wollen.
Genau, das ist ganz schlimm. Das finde ich, das mag gerne immer auf Augenhöhe bleiben.
Bitte, bleiben wir einfach normal.
Genau.
Am WC. Ja. Kommt das Gleiche raus bei jedem.
Mein Gott, das ist mein Sorge. Mein ist ein bisschen Ärger, weil ich sage, ich bin ganz ehrlich gesagt, am nächsten Tag gehen wir alle. Das sage ich immer. Und es ist einfach so.
Es ist so.
Und das ist, warum muss ich mich irgendwie über irgendwen stöhnen oder irgendwie anders oder besser sein? Das ist ganz schlimm. Plus, und das dürfen die Leute nicht vergessen draußen, es kommt ja alles zurück im Leben. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn ich jetzt geschissen bin oder wenn ich glaube, ich muss mich über den stöhnen, kriegst du es halt in irgendeiner Form auch wieder präsentiert. Und ich bin lieber normal, weil ich gehe am nächsten Tag, mein Gott, dass wir den gleichen Sorge haben, das taugt mir schon wieder extrem. Mein Obersorge ist das. Schauen Sie mich mal um mit großen Augen, du, wenn wir irgendwas an. Aber es ist wirklich so. Okay, das heißt, mittlerweile sind wir im Jahr 2025 angekommen. Ich habe da recherchiert, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber einfach nur, weil ich es einmal sagen will. Mittlerweile gibt es Filialen in Wien, Linz, Salzburg, über 250 Mitarbeiter, stimmt das noch? Mhm. Und da steht einfach 18 Millionen Euro Umsatz. Ich meine, das ist mir eh wurscht, aber schon eine arge Zahl, ha? Stimmt das? Hat das irgendwo gestanden, ist eh scheißegal, aber arg.
Ja, ich glaube, wir haben heute so roundabout wir sind bei 300 Kolleginnen und Kollegen, sind wir sehr stolz drauf, dass wir so viele Arbeitsplätze schaffen und auch so viel versorgen dürfen. Und beim Umsatz, glaube ich, sind wir bei 23.
Verrückt.
Es ist ein Großschlaggeschäft, Angst. Es hört sich wahnsinnig groß an, ich weiß. Es hört sich wirklich wahnsinnig groß an. Es muss auch wahnsinnig groß sein, sonst wird es nicht funktionieren. So viel bleibt dann nicht über. Also es ist wirklich ein Großschulgeschäft. Es hört sich immer deppert an, und jeder sagt, das ist geil, wenn du 9 Euro für ein Brot verlangst. Machst du den Aufwand anschaust, der dahinter steckt. Ja? Da lade ich jeden gerne mal ein, einfach ein Brot mitzumachen. Und dann sieht er, was das für ein Aufwand ist, und dann wird er verstehen, dass da nicht viel überbleibt. Ja.
Aber Josef, ich finde auch geil, dass du das sagst, weil das ist auch wieder so ein Phänomen, jetzt mit LinkedIn und Co. und heutzutage und ja, ich habe die Million und das Million. Ich sage immer, wenn das, vor allem am Ende des Jahres liest man das dann immer, ich habe dieses Jahr die siebenstelligen, bla bla bla. Warum schreiben die Leute eigentlich nicht hin, wie viel ist überblieben? Weil dann ist einmal jeder schön Start, weil da kann ich 10 mehr umsetzen. Das ist wie bei mir, ich habe super Jahr gehabt letztes Jahr. Aber was ist überblieben? Hey, du musst irgendwie 10 Hanseln zahlen bei Mieherinnen, die einen unglaublichen Job machen und weiß nicht, was für Ausgaben, das kostet ja alles was. Und das ist, da kann ich 10 Mal sagen, ich bin die Geilste, ich habe den und den Umsatz. Wichtig ist, was überbleibt, oder? Am Ende des Tages. Und das ist cool, dass du da so ehrlich bist und einfach sagst,
hey. Weil's so ist. Ja. Also darum ist es eine Illusion, dass, also wir leben gut, sage ich ganz offen, also uns geht's wahnsinnig gut als Familie, alles ist super. Ich glaube, dass unsere Kollegen, Kolleginnen auch von uns wirklich gut dass das alles fair und richtig abläuft. Aber das ist schon. Ja, das spürst du schon.
Ja, das glaube ich sofort.
Das spürst du schon richtig.
Jetzt abschließend will ich noch eine Frage jetzt, beantwortet haben: Warum du hast Josef mit F und Josef schreibt man mit PH? Woher kommt das? Das darf mich auch noch interessieren.
Das ist einfach erklärt. Das war, wo ich die Firma gegründet habe, war ich glaube ich 28 oder 29. Und der liebe Martin Tvorak, der das erste Logo und alles entwickelt hat und der mich sehr lange begleitet hat, hat gesagt, du Josef, ich glaube, es wäre besser, wir machen ein BH, weil dann schaut es ein bisschen traditioneller und schon älter.
Wirklich?
Ja. Das, ich weiß, es geht so, also wir haben jetzt 25, ja? Also 2025, aber 2009 warst du mit 29.
Ja, das stimmt.
Da warst du nichts.
Stimmt, hast recht.
Da warst du wirklich nichts, ja. Da, also du hast gesagt, bist viel zu jung, ne? Also wem was glaubst du, du musst mit 40 und drum war es, glaube ich, auch wesentlich, also es war wirklich ein smarter Move. Und der Vorteil, was auch ist, ich wollte, also ich möchte nie was falsch verstanden haben, ich wollte die Marke nie so, da hat es trotzdem mal den Kurt Mann gegeben, den ich sehr schätze, ich schätze den Bäckerei Mann, so wie ich viele andere Bäcker auch schätze, aber der hat seine Figur, eine Pappfigur von ihm vor die Filialen stehen gehabt. Und da haben wir gedacht, um Gottes Willen, so will ich nie werden. Ich will nie, dass der Josef als Pappfigur vor der Filiale steht.
Schaut aber geil aus mit deinem Yankees-Kapperl, da was du drauf hast. Du.
Na, wollen wir nicht. Genau, und darum war es auch cool, also dass das nochmal
Ein
eine
bisschen,
Trennung,
stimmt, ganz
genau, einfach eine
getrennt.
Trennung ist,
Ja,
ja.
stimmt. Und du hast schon recht, weil wie ich habe null Berührungspunkte gehabt zu dir oder zu irgendwie zu einer Geschichte. Und ich war glaube, das ist ein Familienunternehmen, das schon länger gibt. Weil zumal es für mich gefühlt an jeder dritten Ecke einen Josef gegeben hat oder gibt, was natürlich vollkommen übertrieben ist. Aber für mich war am Anfang einfach das auffällig, wie ich nach Wien gezogen bin. Ja, Josef mit PH, wissen wir das auch. Wohin geht die Reise? Übrigens, das Caritas-Brot habe ich am Wochenende gekauft, mit meinen glutenfreien. Richtig gut. Der Georg hat es an einem Wochenende aufgefressen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, geht schon.
Aber wie gut ist das? Sehr
Danke,
gut. Und
danke.
10% der Erlöse gehen an Schulprojekte, mit Caritas Österreich gemeinsam. Finde ich ganz, ganz cool. Auch cool, dass du sowas machst, weil ich bin ja da immer ein Riesenfan, dass man sagt, okay, man gibt weiter, man nutzt die Plattform. Hast du denn Kartu mitentwickelt? Ganz kurz.
Das wurde natürlich von mir. Also, Entschuldigung. Also,
Wenn du immer am Tisch
hallo, von wem kommst du? Nee,
So
meine
richtig
Kollegen
gut.
in der Bäckerei machen das ausgezeichnet, würden es wahrscheinlich genauso gut, wenn nicht besser machen. Aber das ist so irgendwie das, ja, was mir am meisten noch begeistert und mir am meisten Energie gibt. Und ja, genau. Also, ich mache das wirklich gerne. Wir haben das in der Vergangenheit auch oft gemacht. Also, das ist jetzt kein, das kann ich das Schulbrot, das wollte ich nur sagen. Und darum bin ich so froh wegen meinem Team. Weil früher habe ich es einfach gemacht und habe nicht drüber geredet. Ja. Und jetzt sagt natürlich mein Team, du, es wäre doch auch schön, wenn wir es nach außen tragen. Ja. Aber prinzipiell die Einstellung, dass wir alle vielleicht vom Teller naschen dürfen, meine das jetzt, oder jeder sollte das Stückchen vom Kuchen abkriegen. Ich glaube, da haben wir noch überhaupt in der Gesellschaft ein bisschen mehr zu lernen. Um das so zu formulieren.
Du hast es sehr gut formuliert. Es ist lustig, wir haben ja jedes Jahr zu Weihnachten oder generell jetzt einen Charity-Flohmarkt, immer im Frühjahr und im Herbst, also im Winter, habe ich die Charity-Box. Und über die Jahre, also das ist entstanden in Zeiten von Corona, wo ich gesagt habe, ich möchte den Läden, den Shops eine Plattform geben, dass ich Werbung machen kann für sie. Und dann haben sie mir Produkte geschickt und ich habe die dann zusammengepackt in einer Box und habe die ausgeschickt. Und das hat sich jetzt so weit entwickelt, weiterentwickelt, dass wir das jedes Jahr machen mit meinen Long-Term-Partnern, aber halt auch mit lokalen PartnerInnen von der Region. Und wir haben da mittlerweile fast 500.000 Euro gesammelt. Und jedes Jahr muss ich mich ein bisschen ärgern über die Branche, weil ich einfach anders ticke. Ja? Wenn eine Kollegin so eine Aktion macht, dann tue ich das immer unterstützen, weil ich mir denke, ich reiße mir keinen Zacken aus, wenn ich sage, okay, schaut's bei der vorbei, die macht das jetzt. Und jedes Jahr wieder kann ich es an einer Hand abzählen, wie viele Leute mich da unterstützen. Ich mache es aber nicht und mein Mann sagt dann immer, oder hat immer zu mir gesagt, hey, du machst es ja nicht für die, sondern du machst es für die. Aber mir geht es eigentlich viel mehr nicht um mich, sondern um das große Ganze, dass wenn das mehrere starten, so wie du jetzt auch gesagt hast gerade, dann könnte man so viel mehr bewegen. Weil gerade auf Social Media hast du so viel Spazi, Luft nach oben, dass du eben Gutes tun kannst. Und ich bin auch immer so, ich habe mir dann heuer aber bewusst einmal geschaut, wer bringt das, welche Presse. Weil davor ist es eigentlich immer total, ein Fußballer geht auf den Glühweinstand und verkauft für 2000 Euro Punsch und das kommt in die Krone. Ich sage jetzt irgendwas, irgendein Blattl. Und wir haben heuer wieder 70.000 Euro gesammelt und wir viel an Dingsen null, null. Es hat kein Medium darüber berichtet. Da habe ich mir dann das erste Mal ein bisschen ein bisschen abkotzen müssen, weil mir das schon angeht, weil man denkt, nur weil ich die Influencerin bin, die was eh nichts am Kosten hat, so quasi, aber eine Bude führt mit, weiß ich nicht, 10 Leuten, sowas sammelt neben dem Business und es wird nicht, dann denke ich mir, das ärgert mich dann so, aber dann habe ich mir gedacht, ich mache es eh für mich. Aber es ist halt so traurig manchmal, weißt du, wenn man so viel mehr tun könnte.
Anerkennung ist ein Thema, glaube ich, oder? Weil es geht ja darum, Anerkennung. Weil man glaubt ja, dass man da was Gutes macht.
Schon.
Und dann kann man sagen, natürlich machst du es ja für die. Ja, aber schön wäre es trotzdem, wenn jemand sagt, hey, danke.
Genau.
Danke dafür. Ja.
Voll. Und da ist es, was du vorher gesagt hast, jetzt habe ich ein bisschen aufregen müssen, aber das ist was ich oft einmal nicht verstehe. Wir könnten so viel mehr tun, wenn wir alle ein bisschen, ja, mehr tun würden. Das ist kein deutscher Satz, aber du weißt, was ich meine. Deshalb umso cooler, dass ihr das macht und immer schon gemacht habt und auch weiterhin macht. Und wir werden uns auch nicht aufhalten lassen, egal ob die berichten oder nicht. Wir sammeln weiter Geld. Und ich bin so dankbar, dass du Zeit gehabt hast für uns. Es war sehr erfrischend.
Sehr gerne, danke.
Du hast mich runtergeholt auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt einen Aufbruch haben am Schluss. Vielleicht können wir irgendwann ein Revival machen, weil da gibt es so viele Themen, über die man reden kann. Aber ich glaube, wir haben jetzt geredet. Über eine Stunde. Vielen Dank, Josef, für deine Zeit.
Herzlichen Dank.
Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen.
Hat mich sehr gefreut. War eine schöne
Plauderei. Danke. Danke. Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.